Ja, ihr lieben jungen Leute, ich freue mich sehr, dass ich auch heute Abend zu euch sprechen kann, dass wir miteinander eine Zeit unter Gottes Wort haben können. Ja, wie unser lieber Bruder das schon gesagt hat, ist es etwas ganz, ganz Wertvolles und Wichtiges, wenn wir auch wirklich auf die Ermahnungen und Lehren des Wortes Gottes hören. Und ich denke, wir dürfen sehen, ich habe das auch so empfunden und habe das auch meinen Kindern schon immer wieder empfohlen, das Buch der Sprüche. Aber das gilt auch für andere, für die ganze Bibel im Grunde. Es ist ein Reden des liebenden Vaters im Himmel an seine Kinder. Und es ist in vielem, gibt es viele wertvolle Dinge, die gerade auch für junge Christen, für Gläubige, die dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, ganz, ganz wertvolle Hinweise und Ratschläge bieten. Und so etwas wollen wir auch heute Abend betrachten, nicht aus dem Alten Testament, sondern aus dem Neuen Testament. Und ich finde, ein Ratschlag, der da auch ganz gut ist, dass junge Menschen doch die Timotheusbriefe lesen sollten, auch besonders aufmerksam. Denn so ähnlich wie die Sprüche im Alten Testament richtet sich auch diese Ermahnung und Ermunterung des Apostels Paulus an diesen relativ jungen Mitarbeiter Timotheus geistlich auch an junge Menschen heute. Und das ist etwas, wo ich auch empfunden habe, da gibt es viele wertvolle Hinweise, wie ein junger Mensch dem Herrn Jesus dienen und nachfolgen kann, wenn wir den ersten und den zweiten Timotheusbrief anschauen. Und ich möchte beginnen einmal mit einem Wort aus dem zweiten Timotheusbrief. Und das ist aus dem zweiten Timotheus 2 ab Vers 19. Vers 19 bis 22. Damit wollen wir einmal diese Betrachtung heute beginnen. Da lesen wir: Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen, und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Also zunächst einmal geht hier der Apostel Paulus und der Geist Gottes durch den Apostel auf die schwierige Situation in der Endzeit ein. Wir haben ja gestern Abend gehört, und ich hoffe, ihr wart da auch dabei, von der Gemeinde in der Endzeit und dass die Endzeit eine Zeit der Verführungen ist, wo wir unter dem christlichen Etikett manches Falsche gemischt unter dem Echten finden. Und das ist auch die Situation, in die dieses Bibelwort hineinspricht. Heute weiß man oft nicht mehr so genau, wer ist eigentlich ein echter Christ und wer hält sich nur dafür oder bekennt das nur mit seinen Lippen. Heute gibt es viele, die leben wie die Welt und sagen, ja, ich bin auch Christ, ich glaube auch an Jesus Christus, ich komme auch in den Himmel. Und da zeigt uns der Apostel Paulus einfach die göttliche Perspektive der Sache. Der Herr kennt die Seinen. In diesem ganzen Durcheinander, wo viele Leute sagen, ich bin Christ, ich folge Jesus Christus nach, da weiß der Herr Jesus ganz genau, wer echt ist und wer nicht echt ist. Wer wirklich ihm gehört und wer das vielleicht nur mit den Lippen bekennt und nur ein Mitläufer ist, das weiß der Herr. Das wissen wir oft nicht so genau. Aber es gibt für die gläubigen Christen trotzdem ein Merkmal, das wir beachten sollen. Wer den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Also wenn wir sehen, dass jemand ganz große Bekenntnisse, Lippenbekenntnisse zu Jesus Christus und zum Glauben macht, aber er lebt in der Sünde und lässt nicht davon, dann müssen wir da Abstand nehmen und sagen, Moment, da stimmt was nicht. Ja? Wenn jemand wirklich bekehrt ist und wirklich dem Herrn gehört, dann wird er nicht wie die Welt leben, wird er nicht in den Sünden der Welt leben, sondern er wird sich von diesen Sünden abwenden. Und wenn er selbst eine Zeit lang da mitläuft, dann wird er das irgendwann mal merken und wird sich davon reinigen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir aufpassen. Wir können also nicht in dem großen, breiten Strom dessen, was sich christlich nennt, einfach mitschwimmen. Das ist eigentlich die Aussage dieses Abschnittes. Sondern wir sollen uns dem Herrn ganz persönlich zur Verfügung stellen. Und das bedeutet auch Trennung von solchen, die sich vielleicht Christen nennen, aber nicht zur Ehre Gottes leben, die in Sünde, in Weltförmigkeit leben. Und das ist dieses Bild von dem großen Haus. Also das Christentum wird verglichen mit einem großen Haus, in dem es solche und solche gibt. Und das ist das Bild der Gefäße. Nun, das ist ein vertrautes Bild für die Menschen damals gewesen, in so einem Herrenhaus, das viele Sklaven hatte und wo viele Gäste empfangen wurden. Da gab es Gefäße zur Ehre und zur Unehre. Das eine waren zum Beispiel die Behälter, mit denen man das Putzwasser getragen hat, mit dem man den Boden aufgewischt hat und allen möglichen Schmutz abgewaschen hat. Und das waren schmutzige Gefäße. Die hat man natürlich nicht zusammengestellt mit den goldenen Kelchen, aus denen die Gäste getrunken haben, wenn es ein Festmahl gab. Das ist klar. Ja? Und dieses Bild gebraucht hier der Geist Gottes, dass er sagt, schaut, viele Leute nennen sich Christen und sie leben doch nicht, wie es der Herr Jesus lehrt. Und von solchen solltest du dich fernhalten, wenn du wirklich für den Herrn Jesus ein taugliches Gefäß sein willst. Ja? Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. Und das sollte eigentlich das Bestreben jedes jungen Christen sein, dass er für den Herrn Jesus ein brauchbares Gefäß ist. Und es geht nur dann, wenn wir nicht mitschwimmen in dem weltförmigen Strom derer, die sagen, ich bin Christ, aber ich leiste mir alle möglichen Sünden und Weltförmigkeiten und tauche ein in allen möglichen Schmutz. Das geht nicht zusammen. Das passt nicht. Und das ist ganz wichtig, dass wir das heute verstehen, in einer Zeit, wo es Leute gibt, die sagen, hey, ich bin auch gläubig, ich komme auch in den Himmel. Und dann leben sie zum Beispiel unverheiratet zusammen vor der Ehe. Ja? Das kann nicht sein. Die sind nicht echt. Und da können wir nicht sagen, na ja, wird schon recht sein, mit solchen kann ich auch Gemeinschaft haben. Sondern wir müssen sagen, wenn so etwas auftritt, dann bin ich gefordert, mich von solchen zu reinigen und fernzuhalten, sonst bin ich selber auch kein taugliches Gefäß zur Ehre für meinen Herrn. Also da geht es um Absonderung, darum, dass wir als junge Christen auch einen Trennstrich ziehen müssen zu manchen, die sich vielleicht auch Christen nennen und machen Werbung für den breiten Weg statt für den schmalen Weg. Ich will es mal so ausdrücken. Und das ist ja heute eine Sache, die junge Gläubige überall konfrontiert, ob ihr jetzt in der Schule seid, in der Ausbildung, in der Arbeit. Ihr werdet wahrscheinlich in verschiedensten Bereichen Leute kennenlernen, die in irgendwelche weltförmige Gemeinden gehen, die sich auch Christen nennen, die aber einen völlig anderen weltförmigen Lebensstil haben und für die Sünde eigentlich kein so ein großes Problem darstellt. Und wie sollen wir uns dazu stellen? Auf eine Weise ist natürlich so ein lockerer, breiter Weg immer auch faszinierend für junge Christen. Ja, da muss man es ja gar nicht so genau nehmen. Dann muss man sich ja gar nicht selbst verleugnen und in der Heiligung leben. Ja, man kann ja eigentlich ganz locker sein und die Lüste dieser Welt mitmachen und mitnehmen und kommt trotzdem in den Himmel. Ja? Und genau mit diesen Versuchungen beschäftigt sich der Geist Gottes in diesem Bibelwort und sagt, schau, wenn du wirklich dem Herrn Jesus dienen willst und für ihn brauchbar sein willst, dann musst du dich von solchen Gefäßen zur Unehre trennen. Und jetzt kommt der Vers 22, der auch besonders wichtig ist, der uns da auch ein Stück leiten soll. Da sagt dann der Geist Gottes dem Timotheus, so fliehe nun die jugendlichen Lüste oder die Begierden der Jugend. Jage aber der Gerechtigkeit nach, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also es gibt eine Trennung und es gibt aber auch eine Vereinigung. Wir sollen uns von Leuten fernhalten, die einen falschen, sündigen, weltförmigen Weg gehen. Wir sollen uns aber auch zu bestimmten Leuten dazuhalten. Und das Kriterium ist nicht, dass die mir vielleicht Spaß machen und die Gemeinschaft irgendwie meinen Lüsten entspricht, sondern das Kriterium ist, sind es solche Gläubige, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen, die treu sind, die lauter sind, wo Leben und Bekenntnis zusammenstimmt, im Wesentlichen. Ja? Das stimmt ja bei niemand so ganz 100% zusammen. Aber wenn da so ein richtiger Gegensatz klafft, dann müssen wir vorsichtig sein. Also das ist dieser Ratschlag, den Gottes Geist einem jungen Christen gegeben hat in dem zweiten Timotheusbrief. Und da wollen wir uns ein bisschen Gedanken drüber machen. Was kann das für uns bedeuten? Auf der einen Seite wird deutlich, wir sollen bestimmte Dinge fliehen. Das macht man manchmal nicht so gerne. Ja, junge Christen sind manchmal geradezu angezogen von manchem, was eigentlich nicht so gut ist für sie. Ja, wenn ihr vorher dabei wart und aufgepasst habt, dann wisst ihr, das kommt von unserem Fleisch. Ja, das kommt von den Lüsten und Begierden, die uns eigentlich immer in die Welt ziehen. Immer locken auf einen Weg, der vor Gott nicht recht ist. Und das müssen wir erstmal ganz ehrlich zugeben, wir alle haben diese Neigung in unseren Herzen. Ob wir es jetzt so ganz genau empfinden oder nicht, aber die Bibel sagt, jeder hat das Fleisch. Ja? Und jeder Gläubige, Wiedergeborene hat auch den Geist. Und dann gibt es diesen Kampf zwischen Geist und Fleisch. Und das ist, denke ich, etwas, was junge Christen in ganz besonderer Weise auch erleben und durchleiden und herausgefordert sind, da klare Entscheidungen zu treffen und einen klaren Weg zu gehen. Ja? Was sind es für Dinge, die auch letztlich geistliche Gefahren sein können für junge Christen auf ihrem Weg? Ich möchte da mal ein paar Dinge nennen, die mir selber aufgrund so einer gewissen Lebenserfahrung ganz wichtig geworden sind. Und das eine, was ich empfinde, was ganz wichtig ist, ist, dass da bei jungen Christen oftmals so ein gewisser Hochmut und eine gewisse Empfindung des Besserwissens da ist. Wir wissen es besser als die Alten. Wisst ihr, welcher junge Mann das mit einem bitteren Preis bezahlt hat, dass er gedacht hat, er weiß es besser als die Alten aus den Königen in Israel? Wisst ihr, das war ausgerechnet der junge Mann, der eigentlich, für den das Buch der Sprüche hauptsächlich geschrieben wurde, der König Rehabeam, der Sohn Salomos. Was hat er gemacht? Da ging es um die Weiterführung der Königsherrschaft und da ging es darum, dass die Alten ihm geraten haben, sei freundlich zu dem Volk, diene ihm heute und sie werden dir dienen für die nächsten Jahre und du wirst König bleiben über ganz Israel. Und das hat ihm nicht so gefallen, dem jungen Rehabeam. Der hat gedacht, hey Leute, ich weiß das besser als diese alten Leute da. Und dann hat er sich mit seinen Kumpels beraten, mit den jungen Leuten, mit denen er aufgewachsen war. Und die haben gesagt, Junge, zeig ihnen mal, was für ein starker König du bist. Und dann hat er ihnen, den Stämmen, eine Antwort gegeben und hat gesagt, Leute, was mein Vater gemacht hat, war nur der Anfang. Ich werde es noch viel stärker mit euch treiben. Ja? Erinnert euch vielleicht an diese Szene. Er ist dem Rat der Jungen gefolgt und hat da den großen Macher markiert. Und das peinliche Ergebnis war, dass plötzlich 10 Stämme gesagt haben, so, dann wollen wir mit dir nichts mehr zu tun haben. Du kannst König sein über Juda, aber wir spalten uns ab. Und das hat sich der Rehabeam nicht gedacht. Ja? So hat er sich das nicht vorgestellt, dass seine Königsherrschaft anfängt. Aber da war es passiert. Ja, also das ist so der eine Punkt, dass junge Menschen oftmals von Natur aus ein bisschen zur Selbstüberschätzung neigen. Und das ist einem oft gar nicht so bewusst. Ja? Nur ist es zum Beispiel so, das kenne ich natürlich auch von meinen eigenen Kindern, in mancher Beziehung sind die jungen Leute heute tatsächlich besser orientiert als ihre Eltern. Ja? Wenn es zum Beispiel darum geht, die Geheimnisse eines Smartphones zu ergründen und irgendwie zu sehen, wie ein Computer funktioniert, dann muss ich neidlos zugeben, dass meine Kinder vieles viel, viel schneller und besser verstehen als ich. Da bin ich ein bisschen hinten dran in manchen. Ja? Und solche Dinge empfindet man als junger Mensch, das ist auch bei euch wahrscheinlich so, dass manche von euch vielleicht eine höhere und bessere Schulbildung genossen haben als eure Väter und Großväter. Und ganz leicht bildet man sich da was drauf ein und denkt, hey, ich bin der Blicker. Ich weiß das. Ich komme mit dem Leben wunderbar klar. Wozu brauche ich den Rat meiner Eltern oder das Gebot meiner Eltern? Ich blickte selber viel besser als sie. Und das ist so eine Einstellung, die gehört auch zu diesen Begierden der Jugend, dass man denkt, man weiß es besser. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Wisst ihr, das fällt einem erst auf, wenn man selber eben älter geworden ist und manche Zeit hinter sich gebracht hat. Ich kam damals auch in dieser Generation, war ich jung und arrogant und überheblich und habe meinen Eltern auch misstraut, weil damals war so einer der Sprüche, trau keinem über 30. Ja? Das war so einfach, alle Alten, die wissen sowieso nichts, die sind sowieso zu konservativ, zu engstirnig, die sind nicht aufgeschlossen für die Zeit heute und das kannst du vergessen, den brauchst du gar nicht fragen. Aber wisst ihr, die damalige Generation hat einen äußerst bitteren Preis bezahlt für diesen frechen Spruch. Wisst ihr, das war die Generation, wo die jungen Leute in der Schule plötzlich Sprüche gehört haben von ihren Kumpels und Freunden. Hey, hast du schon mal Hasch probiert? Oder LSD? Hey, du musst mal Drogen nehmen, das ist ganz toll. Da siehst du die tollsten Sachen und du erlebst Dinge, das haut dich um. Probier das mal. Und die Eltern haben natürlich gewarnt. Die Eltern haben gesagt, mach das nicht, nimm keine Drogen, pass auf da. Und dann hat der Teufel diesen jungen Leuten Tausenden, Zehntausenden eingeredet. Hey, hör nicht auf deine Eltern. Die wollen dir nur das Leben vermiesen. Die wollen dir nur den Spaß nehmen. Probier's doch einfach, mach's doch einfach. Egal, was die Eltern sagen. Zehntausende sind auf diesen Ratschluss und Ratschlag des Teufels reingefallen. Der Teufel gibt sich als Freund aus. Er sagt, hey, deine Selbstverwirklichung ist mir ein Herzensanliegen, dass du Spaß hast. Und das wollen deine Eltern dir vermiesen. Glaub mir. Wisst ihr, was dann war? Dann haben die Haschisch genommen. Und es blieb aber nicht beim Haschisch. Dann haben sie LSD genommen. Noch stärker, noch tollere Visionen, noch tolleres Ausflippen. Und dann, dann kamen sie irgendwann, die allermeisten, unweigerlich auf Heroin. Und dann hat der Spaß irgendwann aufgehört. Dann war das nicht mehr lustig mit den Drogen. Dann waren sie plötzlich Sklaven der Droge. Dann wurden sie plötzlich zu Tieren, zu gierigen, miesen Lügnern, Betrügern, die ihre beste Freunde bestohlen haben, um an den Stoff zu kommen. Und dann kam der Horrortrip. Dann kamen die Dinge, die der Teufel ihnen nämlich nicht erzählt hat, was Drogen auch machen. Und es Tausende sind geendet mit einer Überdosis Heroin auf irgendeinem Bahnhofsklo. Und das hat ihnen der Teufel nicht erzählt, wo er ihnen gesagt hat, hey, probier mal Drogen, das ist wunderschön. Warum erzähle ich das? Wisst ihr, ein Problem bei jungen Menschen ist, dass sie auf der einen Seite wirklich wachsen im Verständnis, in der Erkenntnis, sie entfalten sich als Persönlichkeiten, sie können immer mehr, das ist ja klasse, ja, das ist schön. Und es ist ja auch Gott gewollt. Aber auf der anderen Seite neigen junge Menschen dazu, ihre Möglichkeiten und ihr Blick auf das Leben zu überschätzen. Und wisst ihr, was man als junger Mensch überhaupt nicht haben kann, was aber manchmal ganz wichtig ist? Lebenserfahrung. Das sage ich als 60-Jähriger. Ne? Früher habe ich auch gedacht, was soll Lebenserfahrung? Das braucht es doch nicht. Aber wisst ihr, was Lebenserfahrung bringt? Dass man Dinge beobachtet im Lauf der Zeit, wenn du 20, 30 Jahre bewusst als Erwachsener in dem Leben lebst, ja, dann siehst du nicht nur, wie Dinge anfangen, sondern du siehst, wie Dinge enden. Ja, das ist diese Sache mit den Drogen zum Beispiel. Ja. Das sah alles wunderbar aus, verheißungsvoll, interessant, harmlos, aber wie ist es geendet? Und genauso, damals gab es diese Parole, freie Liebe. Jeder soll doch einfach schon als junger Mensch mit irgendeiner anderen eine Partnerschaft eingehen, vielleicht bloß für eine Nacht und soll einfach Spaß haben. Wisst ihr, und auch da habe ich zum Beispiel dann irgendwann erlebt, wo ich schon ein bisschen älter wurde, da war so eine von diesen jungen Frauen, die alle mal so immer mal wieder Freunde hatten und dieses und jenes. Tja, und dann hat die plötzlich gesagt, ich bin depressiv, ich bin krank. Ich weiß nicht mehr so recht weiter. Warum? Ja, weißt du, mit meinem Freund, da war ich plötzlich schwanger. Da kam ein Kind. Das war natürlich nicht vorgesehen bei der freien Liebe. Freie Liebe, das sollte immer so gehen, dass man einfach nur das Vergnügen hat und die Pflicht und das alles, das hat ja nicht dazugehört zu dem Konzept. Ja, und der Freund wollte, dass es abgetrieben wird, das Kind. Und hat es diese junge Frau gemacht. Klar, macht man doch. Ja, das war diese Generation der Linken, Selbstbewussten, Selbstverwirklicher. Ja, wenn sowas stört, dann macht man das weg. So, und da hat sie nicht damit gerechnet. Plötzlich war sie depressiv. Und plötzlich hat sie gesagt, in meinen Träumen sehe ich mein Kind und es verfolgt mich und klagt mich an und ich habe das Gefühl, ich habe einen Mord begangen. Das hat die gesagt, als junge, emanzipierte, linke, junge Frau, was weiß ich, so Anfang 20. Und da habe ich gedacht, oh, ich wusste gar nichts damit anzufangen. Ich konnte ihr keinen Rat geben damals. Ja. Ich war ja selber auf so einem Trip und habe mir gemerkt, ja, schaut mal, das mit der freien Liebe, das hat auch noch eine andere Seite. Die Seite, dass man das Elend erleben muss, wenn man sich dann trennt, wenn der Partner einen im Stich lässt. Ja? Diese Schmerzen, diese Finsternis, dieses schreckliche Gefühl, dieses Zerreißen des Herzens, das hat den jungen Leuten niemand erzählt. Dass man dabei kaputt geht und dass dabei solche Dinge rauskommen können. Und deshalb, wisst ihr, Gott hat es aus Liebe so gemacht, dass er gesagt hat, die Kinder, auch die Jugendlichen noch, sollen sich ihren Eltern unterordnen. Und sie sollen gehorchen und den Rat der Eltern annehmen und die Ermahnung der Eltern, bis sie selber die Reife haben, das Leben zu durchschauen und selber Verantwortung im Leben zu übernehmen. Und ihr Lieben, das passiert nicht mit 16 und auch nicht mit 18 und auch nicht mit 20 und auch nicht mit 22, wenn es gut geht ab 25. Sage ich immer, das ärgert manche, aber ich sage es trotzdem. Ja? Das ist nämlich Lebenserfahrung. Dass man merkt, Mensch, die Dinge haben ja verschiedene Seiten. Nicht nur die Schokoladenseite, die uns die Werbung zeigt, ja? Sondern es gibt auch noch Folgen, andere Dinge. Die müssen wir aus der Lebenserfahrung beurteilen. Und deswegen, Gott hat es so geordnet, dass Menschen mit Lebenserfahrung jungen Leuten an die Seite gestellt werden, damit sie davor bewahrt werden, bittere, schmerzliche Erfahrungen selber zu machen. Und dann ist es nämlich oft zu spät. Ja? Und deshalb ein Rat, dass ihr wirklich die Ermahnung eurer Eltern, auch die Verbote und Gebote, die Ermahnung auch der Ältesten ernst nehmt, und nicht leichtfertig sagt, ach, diese alten Leute da, die blicken es nicht richtig, ich mache, was ich will. Ihr Lieben, das ist widergöttlich und das ist rebellisch und das ist Sünde und das hat keine guten Folgen, wenn man das macht. Ja? Dahinter steckt dieses Selbstbewusstsein, von dem wir vorher gehört haben. Ja? Ich kann mein Leben selber leben. Ich bin der Blicker. Ich brauche keinen Rat von Älteren. Das ist ein Hochmut und eine Vermessenheit, die wird nicht ohne bittere Folgen bleiben, wenn man so denkt und so handelt. Versteht ihr, was ich meine? Ja, es geht wirklich darum, dass wir merken als junge Menschen, ich brauche die Ergänzung durch Ältere. Ich brauche den Rat von Menschen, die vielleicht schon 40, 50 Jahre in dieser Welt bewusst gelebt haben und die viel mehr wissen, was gefährlich ist und was gut ist für einen Christen. Und diese Demut, diese Bereitschaft, sich etwas sagen zu lassen, die ist einfach ganz arg wichtig. Wir haben ja auch dieses andere Wort aus 1. Petrus 5, das auch in diese Richtung geht. Da heißt es ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass ihr erkennt, ich bin in einem schönen Alter, aber auch in einem gefährlichen Alter. Ich bin in einer Situation, wo ich schon vieles weiß und vielleicht sogar manches besser weiß als meine Eltern. Aber meine Eltern haben mir immer noch etwas ganz Entscheidendes voraus, nämlich Lebenserfahrung von vielen Jahrzehnten, auch geistliche Reife. Ja, es ist einfach ein Unterschied, ob man 2 Jahre dem Herrn Jesus nachfolgt oder 20 oder 30 oder 40 oder 50. Versteht ihr? In manchen Dingen habe ich es gelernt, den Rat von Brüdern zu schätzen, die 50 Jahre gläubig sind. Ich bin bloß 30 Jahre gläubig. Ja? Wisst ihr, und in manchen Fragen, das betrifft auch den Dienst der Ältesten, da braucht man wirklich Jahrzehnte der geistlichen Erfahrung. Da reichen nicht Jahre. Ja? Es gibt manche Verführungen, es gibt manche Fehlentwicklungen. Das ist ganz schön schwierig zu durchschauen. Das kann man als junger Christ noch gar nicht. Dafür braucht man den Rat der Ältesten. Das ist auch so eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Ich war ja auch eigentlich ein Baby in Christus. Als ich da in die Charismatik reingerutscht bin, war ich 2 Jahre gläubig. Ja? Und ich habe schon gedacht, ich kann biblisch alles beurteilen. Das war so ein Problem von mir, dass ich dachte, ich lese doch selber Bibel. Ich merke das doch, wenn da was falsch läuft. Da läuft nichts falsch. Da lief eben doch was falsch, bloß ich habe es noch nicht gemerkt. Und in der Zeit, wo wir da ganz begeistert in dieser charismatischen Gruppe waren, da haben wir auch so einen Freund von uns eingeladen, der ging eigentlich in eine bibeltreue Gemeinde damals. Ja? Und haben gesagt, hey, das sind so ganz tolle Gottesdienste, musst mal mitkommen, du. Das ist ganz klasse, schau dir es mal an. Und dann sagt er, nö, mache ich nicht. Dann sage ich, was ist denn los? Wieso machst du es nicht? Und dann sagt er, weißt du, ich kenne mich mit der Charismatik nicht so aus. Ganz ehrlich gesagt, habe ich da nicht viel Ahnung. Aber die Ältesten meiner Gemeinde, denen ich vertraue, wo ich meinen Platz habe, die haben mich gewarnt und haben gesagt, geh nicht zu diesen charismatischen Gruppen, das ist eine Irreführung. Und die Bibel sagt mir, ordne dich deinen Ältesten unter und deswegen komme ich nicht in eure Gemeinde. So. Und das hat mich geärgert. Ja, damals habe ich gedacht, der verpasst was. Aber ich musste zugeben, ja, eigentlich handelt er ja biblisch. Und wisst ihr, im Nachhinein war es so, dass wir 4 Jahre unseres Lebens in den Sand gesetzt hatten und abschreiben konnten in gewisser Weise. 4 Jahre, die verbrennen werden, wo ganz vieles verbrennen wird am Tag des Herrn. Und dieser junge Bruder konnte in dieser Zeit 4 Jahre lang in einer bibeltreuen Gemeinde ungestört weiter wachsen. Ja? Er hatte Recht und wir hatten Unrecht. Und er hat biblisch gehandelt, weil er gesagt hat, ich kann das nicht so genau beurteilen. Aber ich höre auf meine Ältesten. Ja? Und das kann ich euch nur wirklich ans Herz legen und empfehlen. Weil viele geistliche Dinge, die sich heute abspielen, das können junge Christen wirklich noch nicht beurteilen. Und deswegen hat Gott es so gemacht, dass er gesagt hat, schaut, ordnet euch euren Ältesten unter. Und seid nicht so hochmütig und selbstbewusst und denkt, ihr blickt selber und könnt selber euren Weg entscheiden. Das kann nur schief gehen. Und in diesem Sinn, die erste Sache, die das Wort Gottes uns da nahelegt, dass die Jüngeren sich mit Demut begleiten, dass sie auf den Rat und die Mahnungen und die Gebote ihrer Eltern, der Gemeindeältesten und auch insgesamt reiferer, älterer Geschwister hören sollten. Dass er das nicht als eine lästige Einschränkung ansieht, sondern als einen göttlichen Schutz, wo der himmlische Vater euch in seiner Liebe erfahrene Christen zur Seite stellt, damit ihr bewahrt werdet, bis ihr selber immer mehr reift und immer mehr urteilsfähig werdet und selber in der Lage seid, wirklich euer Leben bewusst als Christen in der richtigen Weise zu führen. Und es dauert einige Jahre. In denen kommt es ganz viel darauf an, dass ihr euch euren Eltern und den Ältesten immer noch unterordnet. Ja? Kein sehr populärer Rat, aber ein biblischer Rat und ich kann ihn euch nur ans Herz legen. Ja, das war so diese eine Gefahr. Die Gefahr auch, die damit verbunden ist, ist sicherlich das Überschätzen von Ausbildung und Kopfwissen. Ja? Wie gesagt, vielleicht einige von euch sind im Gymnasium, eure Eltern waren vielleicht noch in der Hauptschule, haben Lehre gemacht, haben weniger Kopfwissen, weniger intellektuelle Fähigkeiten vielleicht. Ja. Überschätzt nicht den Intellekt und die Menschenweisheit. Ich habe studiert, ich habe Masterabschluss an der Universität. Ja. Aber ihr Lieben, wo ich mich bekehrt habe, habe ich das in den Tod gegeben. Vor Christus ist es nämlich gar nichts. Ja? Stimmt es? Sagt es die Bibel oder sagt es bloß ich? Die Bibel sagt, die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Ja? Und so, man kann diese Dinge nutzen. Wenn der Herr so führt, kann man studieren, aber häng dein Herz nicht dran und werd nicht arrogant und hochmütig, weil du denkst, ich habe studiert. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Ja? Gott widersteht dem Hochmütigen. Und die Weltweisheit, die kann dich in die Hölle bringen, aber die kann dich nicht in den Himmel bringen. In den Himmel bringt nur der einfältige Glaube an den Herrn Jesus. Und wenn du den verlierst oder einhandelst gegen noch so viel Weltheit, dann kannst du Professor, Doktor, Doktor sein und du bist der größte Narr, der rumläuft. Und das kleinste Kind aus der Kinderstunde in einer biblischen Gemeinde ist weiser als du, wenn es den Herrn Jesus angenommen hat. Versteht ihr? Passt auf, dass ihr nicht das Kopfwissen und die Weisheit dieser Welt höher einschätzt als die geistliche Weisheit, die dadurch entsteht, dass man den Herrn fürchtet und ihm nachfolgt. Und in dieser Hinsicht haben eure Eltern euch gewaltig was überlegen. Und es ist gut, wenn man das anerkennt. Ja? Noch vielleicht ein Punkt in dieser Hinsicht. Ich finde es immer wieder, merke immer wieder, dass junge Geschwister aus den russlanddeutschen Gemeinden Mühe haben damit, mit manchen Gepflogenheiten und Prägungen ihrer Gemeinden. Und dass sie ein bisschen neidisch schielen auf die westlichen einheimischen jungen Christen, die so locker und weltförmig leben können und die alles viel, viel leichter nehmen und wo man scheinbar dem Herrn Jesus nachfolgen kann und kann ganz viel Selbstverwirklichung auch mitnehmen. Und ihr Lieben, da möchte ich euch auch einen Rat geben. Ganz viele Dinge, von denen junge russlanddeutsche Geschwister meinen, das sind russische Sitten und Traditionen, sind in Wirklichkeit die Frucht von Erweckung, von einer geistlichen Ernsthaftigkeit und einer geistlichen Bewegung unter den Gläubigen in Russland, die wir in Deutschland leider seit über 160 Jahren nicht mehr haben. Ja? Was heißt Erweckung? Erweckung bedeutet, dass der Geist Gottes kraftvoll wirkt und Gläubige in eine tiefere Umkehr und eine tiefere Hingabe an den Herrn Jesus führt. Und wisst ihr, was bei uns im Westen passiert ist? Wenn es 160 Jahre keine Erweckung gibt, dann ist der geistliche Pegelstand und die geistliche Substanz von bibeltreuen Gemeinden geht mit jeder Generation ein Stück runter. Ja? Weil du kannst nicht alles den jungen Leuten mitgeben, was du selber erlebt hast. Ja? Wenn Gottes Geist es ihnen selber nicht neu einprägt, dann werden sie nur noch einen Teil dessen als Erbe haben. Und wenn das 5 Generationen weitergeht, dann sind wir dort, wo wir bei den einheimischen Christen sind. Dass nämlich ganz vieles nicht mehr echtes, gesundes Leben ist, sondern es vieles hohl geworden ist, weltförmig, locker und nicht mehr von der Fülle und Kraft des Heiligen Geistes geprägt. Und ihr könnt dankbar sein, dass in den 60er, 70er Jahren in den russlanddeutschen Gemeinden Gottes Geist mitten in der Verfolgung eine Erweckung geschenkt hat, die ein bewusstes Heiligungsleben und einen Ernst und eine Gottesfurcht zur Folge hatte, wie sie bei uns leider ganz wenige haben in den einheimischen Gemeinden. Das sage ich als westlicher Christ. Ja. Es tut mir leid, aber es ist wirklich so. Und werft nicht das weg, was eigentlich ein kostbares geistliches Erbe ist. Das kann ich euch nur raten. Ja. Dieser Ernst und diese Gottesfurcht und diese Einfalt Christus gegenüber, das ist ein Schatz. Verhökert den nicht für das billige Plastikspielzeug der westlichen Christenheit. Muss ich leider so sagen. Ja? Ihr wäret sonst Betrogene. Das ist eine traurige Sache. Wie gesagt, ich denke, wir einheimische Christen können viel von den Russlanddeutschen lernen. Das heißt nicht, dass da alles automatisch richtig ist, aber dieses Erweckliche, das habe ich gelernt von den Russlanddeutschen und habe es wunderbar gefunden, dass es das noch gibt. Und von daher lasst euch nicht betrügen, indem ihr eine weltförmige Fälschung von Christentum besser findet, nur weil sie leichter für das Fleisch ist. Ja? Ihr habt ein gewisses geistliches Erbe, das solltet ihr nicht verschleudern, sondern dankbar aus der Hand des Herrn annehmen. Es gehört auch mit dazu, dass man es nicht besser wissen will als die ältere Generation. Das, was die ältere Generation in Russland erlebt hat, das war eine Schule Gottes, die hart war, schwer war, aber auch wirklich etwas Kostbares gebracht hat. Und wenn eure Eltern versuchen, euch das irgendwo als geistliches Erbe weiterzugeben, dann seid dankbar. Und versucht, dass ihr den Herrn bittet, dass er wirklich euch dieses Erbe lebendig macht, dass ihr selber in diesen Linien weitergeht, anstatt auf die breiten Wege zu gehen, die die westliche Christenheit meistenteils eingeschlagen hat. Ja, das Zweite, die zweite geistliche Gefahr, die ich sehe, die besteht eigentlich in der westlichen Vergnügungsindustrie. Ich denke, das ist eine ganz gefährliche Sache, die mich wirklich umtreibt. Vergnügungsindustrie ist ja ein, wenn man das genau nimmt, ein milliardenschwere Weltmacht, ein Komplex von Großkonzernen, die über die ganze Welt verbreitet sind und die Hunderte, Tausende von Milliarden Umsatz machen mit dem Vergnügen und der Vergnügungssucht der Menschen, nicht zuletzt junger Menschen. In diesen Komplex der Vergnügungsindustrie zähle ich zum Beispiel natürlich die neuen Medien, Facebook, WhatsApp, Smartphones, Computer, aber auch zum Beispiel die Pop- und Rockkultur, Kino, Disco, Musik, CDs, diese ganzen Dinge, die sind ja alle da, um die Menschen zu unterhalten. Sind alle da, um das Bedürfnis nach Freizeit, Entspannung, Vergnügen zu befriedigen. Und nun ist es ja ganz gewiss so, dass in den Augen Gottes Entspannung und Erholung etwas durchaus Richtiges und Normales ist. Ja? Gott selber hat gesagt, es geht nicht, dass ihr ständig arbeitet. Ja? Er hat den Sabbat gesetzt als einen Ruhetag, weil er wollte, dass der Mensch sich erholen kann von der Mühe der Arbeit, aber auch, dass er nachdenkt über Gott und den Schöpfer. Und so sollte es eigentlich auch bei Christen sein. Es ist ganz klar, dass gläubige Kinder Gottes brauchen Erholung, sie dürfen Entspannung haben, sie müssen nicht die ganze Zeit arbeiten wie die Rädchen in einer Uhr. Das ist durchaus in Ordnung. Aber die andere Frage ist, wie erfülle ich dieses Bedürfnis nach Entspannung? Wie entspanne ich mich? Wie vergnüge ich mich? Ist Vergnügung überhaupt etwas, was göttlich richtig ist? Ich denke, in der Form, wie es die Welt treibt, ist Vergnügen ein Götze, der uns von dem Herrn Jesus wegführt. In dem Bibelwort, das wir nachher noch betrachten werden, 2. Timotheus 3, da heißt es von der falschen Christenheit der letzten Zeit, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. 2. Timotheus 3, Vers 4. Das ist ja eine herausfordernde Aussage, oder? Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Also ihr Vergnügen ist ihnen wichtiger als der Herr. Ihr Spaß, ihre Ablenkung, ihre Unterhaltung ist ihnen wichtiger, als dem Herrn Jesus nachzufolgen. Da könnt ihr mal drüber nachdenken, wie das in eurem ganz persönlichen Leben so ist. Ich kann nur sagen, als Vater von 10 Kindern, die im Alter zwischen 28 und 10 sind, und ich beobachte das ja alles, ja, so ein bisschen, dass es eine Riesengefahr ist, dass zum Beispiel diese Vergnügungssucht das geistliche Leben von jungen Christen untergräbt und kaputt macht. Wie gesagt, die Bibel sagt theoretisch nichts über Smartphones, über Internet, über diese ganzen Dinge. Und in der Praxis sagt sie doch jede Menge davon. Die Bibel ist kein Gesetzeswerk, wo jede einzelne Sache gesetzmäßig als Paragraph geregelt wird und vorgeschrieben wird und beschrieben wird, sondern die Bibel gibt uns geistliche Grundsätze. Geistliche Grundsätze, nach denen wir leben sollen. Hab nicht lieb die Welt zum Beispiel, noch das, was in der Welt ist. Ja, das ist ein Grundsatz. Und wenn ich den anwende auf die Vergnügungsindustrie dieser Welt, tja, dann müssten wir im Grund zu dem Ergebnis kommen, Ich muss da ganz bewusst auch Enthaltsamkeit üben und mich vorsehen. Und ich denke, da werden junge Christen ganz unbewusst ein Stück gesteuert und manipuliert und in eine ganz gefährliche Sache reingezogen, die sie gar nicht übersehen können. Ich möchte ein paar Punkte da erwähnen in dieser Hinsicht. Das Thema Internet habt ihr sicherlich schon öfters auch angesprochen gehört. Und das ist ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Früher hat man sagen können, hab einfach nichts damit zu tun. Und ich sage auch heute noch jedem Älteren, der sagt, ich habe gar kein Internet, sage ich, wohl dir, du hast es gut, bleib dabei. Aber Tatsache ist, dass viele das Internet sowieso einfach brauchen, auch schon von der schulischen Ausbildung, von der Situation im Beruf her. Die Frage ist also, wie kann ich zuchtvoll und weise mit dem Internet umgehen? Und das sind zum Beispiel eben diese Tatsache, dass schlimmste, schmutzige, böse Dinge mit einem Klick herabrufbar sind, ist eine ganz große Gefahr für junge und auch für weniger junge Gläubige. Und da müssen wir zum Beispiel uns ganz bewusst schützen. Das heißt, dass es eigentlich kein Internetgerät geben darf ohne Familienschutz, ohne einen Schutz, in dem auch ganz klar Filter eingesetzt sind für böse und schmutzige Dinge. Das ist zumindest ein gewisser Schutz und eine Hilfe, und es ist natürlich klar, dass nicht die jungen Leute das Administratorpasswort für diese Programme haben dürfen, sondern vertrauenswürdige Ältere, die wirklich auch wissen, was abgeblockt werden sollte und was nicht. Ja. Zum Beispiel ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, und ich kann euch nur raten, ich weiß ja nicht, wie da eure Erfahrungen sind, aber verzichtet darauf, diese schmutzigen Bilder und diese bösen Dinge euch anzuschauen. Auch das ist so eine Sache, die man als junger Mensch noch nicht so versteht. Dass Bilder, die man sieht, eine Macht haben können, eine zerstörerische Macht. Meine Frau zum Beispiel hat sich als junges Mädchen, 14, 15-jährig, Horrorfilme angeschaut, 2 oder 3, aus lauter Dummheit. Horrorfilme, und sie sagt, noch heute, nach 40 Jahren, erlebt sie manchmal, dass Szenen aus diesen Filmen in ihren Träumen wieder aufflackern und sie belasten. Das hat sie sich nicht vorgestellt. Ach, ich guck mal schön so einen Film. Ja? Wisst ihr, das brennt sich in die Seele ein. Bilder, die wir sehen, Dinge, die wir hören, wir haben das vielleicht wieder vergessen, aber es ist eingebrannt. Ja? Wir wissen, wie das ist mit dem Brennen. Ne? Wir brennen CDs. Und wenn die eben nicht wieder rewritable sind, dann ist es gebrannt und ist da drin. Ja? Und wisst ihr, da passt auf diese Dinge auf. Wir brauchen heute in dieser Welt, wo diese ganzen Dinge überall an jeder Straßenecke im Prinzip erhältlich sind, brauchen wir eine heilige Entschlossenheit, uns davon abzusondern. Ja? Fliehe die Lüste der Jugend. Fliehe das Böse. Das bedeutet, nimm alle Energie zusammen und bring den größtmöglichen Abstand zwischen der Gefahr und dir. Das ist Fliehen, ja, wenn man das mal definiert. Nicht, ich spaziere da mal so am Rande von der Gefahr hin und her und guck mal so ein bisschen rüber, wie sie eigentlich ist, sondern fliehen heißt mit höchster Energie so schnell wie möglich weg aus dem Gefahrenbereich. Ihr Lieben, und das kann ich euch nur ganz arg raten, denn in dem Moment, wo ihr mal in diese Dinge hineingefallen seid, das ist wie Drogensucht, dass da entwickelt sich eine Gebundenheit, eine Abhängigkeit, mit der man unter Umständen jahrelang kämpfen muss und die bitterschwer wieder loszuwerden ist, wenn Gott Gnade schenkt. Und deswegen nehmt diese Dinge nicht leicht. Ich weiß, das ist heute auf den Schulhöfen, überall sind solche Dinge, werden die einem vielleicht sogar angeboten und aufgedrängt. Und dann habt die Kraft zu sagen, nein, das will ich nicht. Ich will nichts damit zu tun haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wisst ihr, wir müssen uns auch irgendwo klar sein, auch die Smartphones, diese modernen Telefone, die ja keine Telefone mehr sind, sondern eigentlich ständige Lebensbegleiter, die sind eine unheimliche Gefahr. Ich persönlich denke, dass es überhaupt nicht gut ist, dass das junge Menschen überhaupt so ein Ding haben. Ja? Also das ist natürlich auch etwas, das ist manchmal schwer umzusetzen Und die jungen Menschen müssen vielleicht auch selber mal sagen, ich will mir lieber mal wieder ein ganz normales Handy kaufen statt eines Smartphones. Ja. Warum? Schaut mal, euch ist es vielleicht gar nicht bewusst, aber wenn ihr mal ein Protokoll machen würdet, die Besitzer eines Smartphones, ich weiß ja nicht, wie viel Prozent von euch das sind, ich habe da Befürchtungen, aber wie viel Zeit kostet euch dieses Ding in eurem Leben? Ich weiß nicht, guckt ihr gerade auf eines, ihr zwei da? Oder sieht es nur so aus? Ja? Wie viel Zeit kostet es euch? Ja? Wie viel Zeit verbringt man im Internet, bloß wenn man mal zwischendrin mal so ein bisschen eine Pause machen will und man guckt mal und man macht das und klickt da und dann jenes und das und jenes und plötzlich, man weiß gar nicht, Viertelstunde, halbe Stunde ist weg. Beten? Oh, fürs Beten nimmt man sich vielleicht 5 Minuten Zeit, ja? Aber für das Checken von irgendwelchen Mails oder Nachrichten mindestens 1/4 Stunde, wenn nicht 1/2 Stunde. Ja? Macht mal so ein Zeitprotokoll in euren Gedanken. Wie viel Zeit kostet es euch? Und was sind das alles für Spielzeuge? Ich habe ja da keine Ahnung gehabt, aber meine Kinder haben mich aufgeklärt. Die haben gesagt, guck mal, du musst mit dem Smartphone nur so ein Flugzeug anklicken, ja, und dann bringt es dir praktisch die Flugdaten, Lufthansa-Flug L432 Frankfurt-Toronto. Ja? Toll, oder? Die andere Frage ist, was bringt dir diese Information? Was bringt dir diese ganzen Spielsachen? Wie viel Zeit verbrät man mit sinnlosen Dingen, wo man früher gedacht hat, interessiert mich doch gar nicht. Ich habe ganz andere Sachen, die mir wichtig sind. Was wird einem wichtig? Wie weit steuert der Teufel euer Leben über Smartphones, Apps und das Internet? Das ist so eine Frage, die müssen sich junge Leute heute immer wieder mal ganz entscheidend stellen. Vor allen Dingen junge Männer. Aber bei den Frauen ist es schon auch ein Problem. Ja? Und wisst ihr, man hat nicht mehr die Zeit zum Gebet. Man hat keine Zeit mehr zur Stille. Man hat noch nicht mal Zeit, miteinander richtig umzugehen. Weil selbst wenn man eingeladen ist, ja, dann merkt man, man redet mitten im Gespräch, plötzlich zieht da jemand dieses Ding raus und guckt, weil das hat gepiepst und irgendjemand hat eine Nachricht gegeben, ich feiere gerade Geburtstag bei XY und das muss man natürlich lesen, ja. Und dann, ach, was hast du gesagt? Ja? Versteht ihr? Das macht Gemeinschaft kaputt. Ja? Wenn man als älterer Mensch im Zug fährt, ja, man guckt dahin, ja, 5 Leute im Abteil, jeder schaut andächtig auf sein Ding. Ja? Man redet nicht mehr miteinander. Ja? Man nimmt eigentlich gar nicht wahr, wer sitzt da noch, ja? Sondern man ist nur irgendwo auf dieses kleine blaue Ding fixiert. Und ihr Lieben, das ist Suchtverhalten. Und es kann Nachfolge Jesu Christi untergraben und wirklich schädigen. Denkt mal drüber nach. Selbst wenn das gar nicht die harten Sachen sind, die da auch eben erhältlich sind. Auch ein Smartphone darf man eigentlich nicht ohne Familiensicherung betreiben. Erst recht nicht. Fast noch wichtiger als beim Computer. Aber ich würde raten, es ist gut, wenn die allermeisten ihre Smartphones gegen ganz normale Handys eintauschen. Und das habe ich auch schon mal jungen Leuten vorgeschlagen. Da habe ich gesagt, wie bitte, was? Ein Handy? Nie! Dann lieber gar nichts. Ist doch interessant, oder? Telefonieren scheint irgendwie nicht das Problem zu sein bei der Sache. Ne? Sondern Status. Wenn ihr ganz ehrlich seid, ist doch das moderne Statussymbol. Was zieht er da wohl aus der Tasche raus? Ja? Ist es irgendwas mit einem Ei davor? Oder ist es ein G wie Galaxy? Oder ist es das S4, S5, S6, das ist ja das alles Entscheidende. Wenn man die falsche Ziffer hat, ja, dann ist man ein Uropa von vorgestern. Out in allen Kreisen. Aber ihr Lieben, machen wir solche Kindereien mit? Ist das die Bühne, auf der wir da irgendwo uns bewegen wollen? Versteht ihr? Das muss man doch als Christ sich mal fragen. Und deswegen, ich denke, dass da klar, das ist auf eine Weise ein nüchternes Instrument und wer es wirklich brauchen kann, sind Manager. Das ist, denke ich, ungefähr 0,2% der Nutzer, ja, die das wirklich brauchen, weil sie wirklich Geschäftsleute sind, die E-Mails unterwegs auf der Zugreise oder sonst wo wirklich angucken müssen, weil da Aufträge im Wert von 2 Millionen Euro dranhängen. Ja. Aber das ist ja bei euch Gott sei Dank nicht der Fall. Ja. Ihr braucht das nicht wirklich, sondern ihr nutzt da etwas, was der Teufel euch anbietet. Hey, du hast 1000 Möglichkeiten. Ich habe mal gelesen, wie war das? Android, 700.000 Apps. Merkt ihr nicht, wie verrückt das ist? Ja, ihr ertrinkt in Wahlmöglichkeiten. Wenn ihr alleine schon rausfinden wolltet, welche Apps ihr euch da alle runterladen wollt, bräuchtet ihr schon 2 Jahre, um überhaupt alles anzugucken und auszuprobieren. Das ist einfach nur noch Ablenkungsmanöver. Ja? Und auf das Wesentliche, da kommt man nicht mehr. Und da gibt es junge Christen, die laden sich die Bibel auf ihr Smartphone und meinen, das sei smart, wenn man gar kein Buch mehr benutzt. Und ihr Lieben, da kann ich nur davon warnen. Denn letztlich, der Feind versucht den Menschen von heute dieses Smartphone als einen unentbehrlichen Lebensberater aufzudrängen. Ohne, wenn das Smartphone abstürzt, dann stürzt der Mensch mit ab. Ja, und das ist gar nicht so weit weg. Ja? Ihr könnt euch ja mal selber testen, wenn ihr so ein Ding habt und ob ihr süchtig seid oder nicht. Ja? Sagt einfach mal, 4 Wochen kein Smartphone. Mal gucken, ob ihr das durchhaltet. Ja? Da könnt ihr euch selber mal überlegen, wie abhängig seid ihr eigentlich von diesem Ding schon. Ja? Ich selber habe natürlich keins. Ja? Ich habe ein unsmartes, ganz normales Klapphandy. Sonst dürfte ich das gar nicht so sagen. Ja? Aber denkt mal drüber nach. Es ist wichtiger, als ihr denkt. Und dass wir uns auch von den anderen Elementen der Unterhaltungsindustrie nicht verführen lassen wollen, da möchte ich nur noch einen Punkt rausgreifen, das ist die Rock- und Popmusik. Und da kann ich nur sagen, auch als Christ, der selber 15 Jahre lang meines Weltlebens, bevor ich mich bekehrt habe, habe ich in der Rock- und Popmusik gelebt. Ich habe sie getanzt in den Discos, ich war voll dabei. Aber als ich mich bekehrt habe zu dem Herrn Jesus mit 30 Jahren, da habe ich ganz schnell gemerkt, diese Musik, die gehört nicht mehr zu deinem neuen Leben. Die bringt dich in was ganz Ungutes rein. Die weckt in dir Dinge, die du hinter dir gelassen hast bei der Bekehrung. Und ich habe die ganzen Platten, damals hatte man noch Schallplatten, zerbrochen und auf die Müllkippe geworfen. Ich weiß gar nicht, wie viel das waren schon einige. Ja. Und ich habe so eine Freude im Herzen gehabt, ich habe gewusst, das war ganz wichtig jetzt. Bruch mit dieser Rock- und Popmusik. Und ihr Lieben, ich bin manchmal erschrocken in bibeltreuen Gemeinden, in Jugenden, wie viele junge Leute Rock- und Popmusik in ihrer Freizeit hören. Ich möchte gar nicht so genau fragen, wenn man sich mal melden sollte. Aber überlegt euch mal, diese Musik ist letztlich eine dämonische Verführung. Das ist eine unreine, rebellische, schmutzige Musik, die von Dämonen letztlich auch komponiert und betrieben wird. Wisst ihr, auf der einen Seite sagt zum Beispiel jedes neutrale Expertenlexikon, dass die Wurzeln der Rock- und Popmusik in der Dämonenanbetung der afrikanischen, animistischen Völker liegen, wo die Leute bei Dämonen feiern, um einen Platz getanzt haben mit Trommel und Musikbegleitung, und zwar so lange getanzt haben, bis sie besessen wurden, bis sie praktisch in Trance gefallen sind und diese dämonischen Geister über sie gekommen sind. Und diese Musik diente der Dämonenanrufung. Und das ist eigentlich im Prinzip die Musik, die heute Hunderte von Millionen von Europäern hören, auch ganz, ganz viele Christen. Und diese Musik passt nicht zu einem Leben als Christusnachfolger. Kann ich euch nur mit allem Ernst bezeugen. Wenn ihr diese Musik hört, dann predigt der Teufel in euer Unterbewusstsein Botschaften der Rebellion, der Zügellosigkeit, des Schmutzes. Und das ist ein geistlicher Einfluss, der ist vielleicht unterbewusst, aber dem könnt ihr euch nicht ganz entziehen. Nur dadurch, dass ihr bewusst diese Musik nicht hört. Und christliche Rockmusik und Popmusik ist natürlich noch schlimmer. Das ist nämlich Dämonenmusik mit christlichem Inhalt. Und das kann ich nur von Herzen euch warnen und sagen, hört solche Musik auf gar keinen Fall. Auch nicht charismatischen Lobpreis. Das ist ja eine Spielart der christlichen Rock- und Popmusik, die sehr verführerisch ist und die wirklich auch schon viele junge Menschen in die charismatische Verführungsbewegung hineingezogen hat. Und wir wissen, wovon wir reden. Meine Frau war Lobpreisleiterin und ich habe mal im Lobpreisteam von unserer Gemeinde gesungen. Wir haben die Leute angeheizt mit diesen Liedern. Ja, ja. Wer es hören will, der höre es. Vielleicht wollen es manche nicht so gern hören, aber ich kann das nur sagen. Die Rock- und Popmusik ist vielleicht die schlimmste dämonische Verführungsmacht, die über die Jugend Gewalt gewonnen hat von allen möglichen anderen. Und sie zieht die Leute hinein in Finsternis. Bloß mal so ein Beispiel von der weltlichen Rockmusik. Ich habe da mal ein Zeugnis gelesen von so einer Rockband. Und da haben die Leute gesagt, ganz offen, wenn wir uns als Band auf die Bühne begeben, dann kommt ein Zustand, wo ein Geist über uns kommt und wir stehen neben uns und dieses Es spielt die Musik. Und dieses Konzert wird geleitet von dieser Macht, die über uns gekommen ist. Und wenn wir fertig sind, dann geht diese Macht wieder weg und wir kommen wieder zu uns und sind wieder ganz normale Leute. Ne? Und das ist genau dieser Punkt. Ja? Das sind Mächte aus der Finsternis, die Millionen junge Menschen in Schmutz, Rebellion und Sünde gezogen haben durch diese Musik, durch die Stars, die ja auch Vorbilder sind. Ja? Vorbilder in Hurerei, in Bosheit, in Drogensucht, in jedem Schmutz. Und mit so etwas sollte ein junger Christ absolut nichts zu tun haben. Sondert euch ab, habt nichts zu tun damit. Das kann ich nur einfach in aller Liebe und allem Ernst euch sagen. Wenn ihr wollt, dass euer geistliches Leben Tiefe und Klarheit gewinnt, dann weg mit dieser Musik und diesen Einflüssen aus eurem Leben. Es kann sich nur als Segen und Befreiung erweisen. Ja, noch einen letzten Punkt möchte ich nennen. Und das ist eben der verführerische Einfluss dieser lockeren, weltförmigen Jugendszene, christlichen Jugendszene. Christival, es gibt ja lauter Festivals, es gibt die Jesus Freaks, es gibt so viele Gruppen, die sagen, hey, wir glauben an Jesus und wir führen ein cooles, lockeres Leben. Die bewegen sich auf dem breiten Weg und sagen, hey, wir kommen auch in den Himmel. Und ich denke, das ist eine wirkliche Versuchung für Jugendliche aus bibeltreuen Gemeinden, die sagen, ja, wieso soll ich mir solche Einschränkungen auferlegen? Warum kann ich es nicht auch mal auf dem breiten Weg probieren? Und da lese ich mal mit uns nochmal diese Prophezeiung aus 2. Timotheus 3 von dieser gesetzlosen Endzeitchristenheit. 2. Timotheus 3 ab Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Ja, ich denke, das ist eine sehr zutreffende Beschreibung, ja, der Endzeitchristenheit, gerade auch der christlichen Jugendszene. Die Leute aus den Allianzgemeinden, aus den lockeren westlichen Gemeinden, die ich gut kenne, in denen ich selber früher auch mich bewegt habe, ob das jetzt charismatische Gemeinden sind oder andere nicht charismatische, spielt sowieso fast keine Rolle mehr. Der Unterschied ist nur noch sehr gering. Und das sind so Dinge, da wird ein gesetzloses Christentum gelebt. Das heißt, man sagt, ich bin Christ, ich liebe Jesus, aber die Gebote halten, das ist nicht so wichtig. Und ich mache alles mit in der Welt, Rockmusik, weltliche Filme anschauen, Disco, Theater, Tanz, alles kann ich mitmachen. Ich kann auch unverheiratet zusammenleben, alles kein Problem, Gott ist tolerant. Ich komme trotzdem in den Himmel. Und wisst ihr, das ist eine ganz große Lüge und ein Riesenbetrug. Wir können nicht mit der Welt und mit der Sünde leben und meinen, wir kommen in den Himmel. Wir können das nicht machen, dass wir ein gesetzloses Christentum propagieren und meinen, dass der breite Weg in den Himmel führt. Was sagt der Herr Jesus zu den Verführern der letzten Zeit in Matthäus 7? Finden wir das so ganz klar und ernst ausgedrückt. Da wo diese, Und das sind auch die Charismatiker mit angesprochen, wo diese Leute sagen, Vers 22, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ja, wenn wir die Gebote Gottes einfach beiseite lassen und sagen, ach, Gott ist tolerant, er segnet auch meine krummen Wege, dann bin ich ein Gesetzloser. Dann bin ich kein wirklicher gottesfürchtiger Christ, sondern einer, der sich selber betrügt und auf dem breiten Weg ins Verderben ist. Und der breite Weg führt nie in den Himmel. Der breite Weg führt ins Verderben. Und deswegen die Täter der Gesetzlosigkeit sind, Täter der Übertretung, die kommen nicht in den Himmel, auch wenn sie das 10-mal behaupten. Und deswegen auch hier diese Leute, von denen wird zuallererst gesagt, diese Endzeitchristen, sie werden sich selbst lieben. Wisst ihr, und das ist das Verführerische an diese Sache. Da gibt es diese modernen amerikanischen Autoren, vor denen kann ich nur warnen, ob das jetzt Max Lucado ist oder andere, die sagen, Jesus findet dich wunderbar. Er ist hingerissen von dir. Er findet dich das Allertollste, was es auf der Welt gibt. Und mit solchen Dingen versucht man das Ego, das fleischliche Ego der Menschen zu kitzeln. Dieselben Leute, dieselbe Sorte Leute sagt dann, stell dich einfach jeden Tag vor den Spiegel und sag dir selber, wie toll du bist. Ja? Das sollte Selbstbewusstsein aufbauen. Selbstwertgefühl braucht der Mensch. Ja? Ja, was sagt die Bibel? Sagt die Bibel, dass wir uns selbst lieben sollen? Nein, die Bibel sagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Die Bibel sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Versteht ihr den Unterschied? Das ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, was diese modernen Modeprediger verkünden. Dieser breite Weg, der führt weg von dem Herrn Jesus. Der führt weg vom Kreuz, von der Selbstverleugnung. Und alles, was Selbstverwirklichung predigt und nicht Selbstverleugnung, das ist vom Teufel und nicht von Gott, ihr Lieben. Ja? Die Endzeitchristen werden sich selbst lieben. Sie drehen sich um sich selbst. Es geht um ihre Selbstverwirklichung. Und damit leben sie ein Christsein, das dem biblischen 180 Grad entgegengesetzt ist. Wer sein Leben verliert, sagt der Herr Jesus, der wird es gewinnen. Und wisst ihr, da müssen wir uns entscheiden und müssen wachsam sein. Den Eltern ungehorsam, das gehört auch mit dazu. Man macht einfach nicht, was die Eltern sagen. Man missachtet die gottgegebene Autorität der Eltern und sagt, ah, ich bin frei, Jesus liebt mich, Jesus segnet mich, obwohl man den eigenen Eltern einfach knalle ungehorsam ist, ja. Ja, und dann meint man noch, das sei von Gott. Aber das ist Selbstbetrug, das gibt's nicht. Unheilig. Ja, wisst ihr, diese jungen Leute bis hin zu Piercings und Tätowierungen, die kann man praktisch nicht mehr von Weltleuten unterscheiden. Aber sie sind auf irgendeinem Jesus-Trip. Nur das ist kein biblisches Christsein. Sie sind unheilig. Sie sind nicht abgesondert von der Welt. Und das Merkmal eines wahren Christen ist, dass er von der Welt abgesondert ist, dass er anders lebt als die Welt, dass er nicht der Welt gleichförmig ist. Und wenn ihr ein Christsein erlebt und es euch nahegebracht wird, indem man sagt, du kannst praktisch weltförmig sein und mit der Sünde rumspielen und kommst trotzdem in den Himmel, dann fürchtet euch davor, und flieht vor einem solchen falschen Christsein. Es bringt Hunderttausende von Menschen, nicht nur Junge, ins Verderben. Diese Form von Verführung. Ja? Der Geist Gottes bezeugt diesen Leuten, die leichtsinnig sind, aufgeblasen, arrogant, das Vergnügen mehr lieben als Gott. Er bezeugt ihnen, sie haben nur einen äußeren Schein von Gottesfurcht. Sie sind nicht echt. Sie sind nicht wiedergeboren. Sie kennen die Kraft der Gottesfurcht nicht. Und den echten Gläubigen, sagt der Geist Gottes, von solchen wende dich ab. Ihr Lieben, ich kann es euch nur bezeugen, das ist so wichtig. Wie viele junge Christen, gerade auch aus russlanddeutschen Gemeinden, auch aus bibeltreuen einheimischen Gemeinden, hat der Teufel nicht verführt in diese Form von weltförmigem, gesetzlosem Christentum? Ja klar, man kann den eigenen Lüsten leben, man kann machen, was einem Spaß macht, man ist auf einem tollen Trip, aber das ist eine brutale Selbsttäuschung, ihr Lieben. Und das ist eine ganz traurige Sache. Da kann ich euch nur in Liebe raten, nehmt Gottes Wort ernst. Alles, was nicht mit Gottesfurcht und Heiligung verbunden ist, mit biblischer Nüchternheit und Treue, flieht das, meidet das. Lasst euch nicht auf einen solchen falschen, breiten Weg verführen. Denn das Ergebnis wäre sehr, sehr traurig. Ja? Also ihr müsst damit rechnen, dass es auf dem christlichen Markt der Möglichkeiten ganz, ganz viel Gefälschtes, Betrügerisches und Gefährliches gibt. Ja? Und davon sollte man sich ganz bewusst trennen. Das ist der Rat des Wortes Gottes an den jungen Christen Timotheus. Von solchen wende dich ab. Und das ist auch mein Rat an euch. Ja, damit möchte ich diese Betrachtung bald auch schließen. Wie kann ich da überwinden? Wie kann ich diese Gefahren überwinden? Im Grund geht es nur um eines, dass ich von einem zwiespältigen Herzen zu einem einfältigen Herzen komme. Dass ich diesen Schritt vollziehe, der in Römer 12, Vers 1 und 2 genannt wird. Das ist eigentlich der Schlüssel für den Sieg über diese Gefahren. Der Schlüssel ist eigentlich der Herr Jesus selber. Ein echtes Leben mit ihm schützt uns vor diesen Gefahren, bringt uns heraus aus der Gefahrenzone. Und da lesen wir in Römer 12, Vers 1 und 2, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also das allererste ist ganz Hingabe. Eine der großen Gefahren für junge Christen in der heutigen Zeit ist ein zwiespältiges Herz. Ja, man will mit dem Herrn Jesus gehen, aber man will auch noch was für die eigenen Lüste und Begierden mitnehmen. Man will mit dem Herrn Jesus gehen, aber man will sich nicht wirklich von der Welt und von bestimmten Sünden trennen. Und dann kommt man in so ein Hinken auf beiden Seiten. Dann hat man ein zwiespältiges Herz. Und dann geht es nicht weiter mit dem Glaubensleben. Dann geht es zurück, ihr Lieben. Ja? Wenn wir nicht mit dem Herrn ganze Sache machen, dann gehen wir zurück, dann verlieren wir etwas von dem Licht, von der Liebe, von dem Glauben, das wir schon hatten. Das ist nämlich das Dramatische. Da gibt es nur eines, entweder ganz vorwärts oder es geht immer weiter abwärts. Und deswegen diese Ermutigung, tut diesen Schritt der konsequenten Lebensübergabe und Hingabe an den Herrn Jesus, dass ihr euch dem Herrn wirklich ganz zur Verfügung stellt, in aller Nüchternheit und Klarheit. Er hat sein Leben ganz für euch gegeben. Gebt euer Leben ganz für ihn. Und ihr werdet es nie bereuen. Das ist etwas, was ich aus den vielen Jahren meines Glaubenslebens gelernt habe. Es ist die Quelle von wirklichem Glück, von Kraft und Freude, von Vollmacht und Segen, diese ganz Hingabe, sich einfach dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Es ist ein wunderbares Leben. Ich kann es nur jedem bezeugen und empfehlen. Aber den Schritt muss man selber tun. Ja? Also diese ganz Hingabe ist der Schlüssel, wirklich auch zu überwinden. Weil der Herr Jesus allein gibt uns die Kraft, diese Versuchungen und Gefahren zu überwinden. Wenn ich ihm nur halb folge, dann ist seine Gnade und Kraft nicht so ganz wirksam für uns. Aber wenn ich ihm ganz folge, dann kommt sie in unser Leben. Und der zweite Vers heißt dann, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes oder eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir brauchen Erneuerung unseres Denkens. Das brauchen wir Gläubige alle. Aber junge Gläubige, die vielleicht noch nicht so lange mit dem Herrn Jesus gehen, die brauchen ganz dringend, dass sie im Wort Gottes forschen, betend forschen und sich unterweisen und prägen lassen durch das Bibelwort. Dadurch bekommen wir eine andere Gesinnung. Und dadurch können wir auch unterscheiden, was ist Fleisch und Welt und was ist der Wille Gottes. Ist für manche ganz schön schwierig. Aber je mehr wir mit dem Herrn Jesus gehen, desto einfacher und klarer wird es. Und unser Weg liegt klar vor uns und wir können geradeaus auf dem Weg der Nachfolge gehen. Das ist der Segen, den diese Entschiedenheit und Ganzhingabe mit sich bringt. Und diesen Segen wünsche ich euch allen von ganzem Herzen. Ja, ich möchte vielleicht noch einladen zum Gebet und würde dann den Abschluss machen. Ja, lieber Vater im Himmel, ich möchte von Herzen danken, dass du wirklich voller Liebe und Gnade und Barmherzigkeit auch gerade gegenüber all den jungen Gotteskindern und Gläubigen bist, die in der heutigen Zeit doch in vielerlei Versuchungen und geistlichen Gefahren stecken. Ja, Vater, du willst sie bewahren, du willst sie auf einem guten Weg führen und wir danken dir, dass dein Wort uns immer wieder Hinweise gibt, wie dieser gute Weg aussehen kann. Dass du auch in das Leben von diesen jungen Kindern Gottes doch auch Eltern gestellt hast, älteste, erfahrenere Gläubige, die ihnen mit Rat zur Seite stehen, die sie auch mahnen und warnen sollen von dir aus. Schenke doch Gnade, dass auch wirklich die Jugend es annimmt, dass die jungen Geschwister nicht sich selbst überschätzen, sondern bereit sind, auch in Demut auf Warnungen und Mahnungen zu hören und sich auch den Eltern unterzuordnen, dass sie das als einen Schutz von dir sehen und nicht als eine lästige Einschränkung. Du weißt doch um die vielerlei Gefahren der modernen Medien. Gib du Gnade, dass damit weise und richtig umgegangen wird, dass auch die jungen Gläubigen die innere Kraft haben, von manchen Dingen wirklich zu lassen und auf manches zu verzichten, was ihnen nicht gut tut. Herr, du kannst da Gnade schenken. Und du kannst auch alleine schenken, dass aus zwiespältigen Herzen ganzherzige Hingabe wird, dass wirklich auch die jungen Menschen diese Ganzhingabe an den Herrn Jesus vollziehen, so wie du es haben möchtest. Wirke doch du das in den Herzen, dass Friede und Kraft und Freude vermehrt auch in die Herzen kommt und dass dein Geist Frucht wirken kann, dass diese jungen Leben schon zu deiner Ehre dienen und von dir gebraucht werden können, dass sie ihr Leben nicht verschwenden in Sünden und Umwegen und Irrwegen, sondern geradlinig dir dienen und für dich Frucht bringen können. Schenke es doch in deiner Gnade, schenke Segen für jeden Einzelnen, der das Wort heute Abend hören durfte, und geleite du uns in deinem Frieden. Amen.
Liebe Jugend und Jungscher, heute abends hat unser Herr Jesus Christus mit einem Scheinwerfer durch den Bruder Rudolf in unser Herzen geleuchtet. Und da gibt es ganz viele Regale in unserem Herzen. Und in manchen Regalen ist Musik, in dem anderen Regal ist mein Smartphone. Und der Scheinwerfer Gottes hat ihn durchleuchtet. Und wir wurden überführt durch den Geist Gottes und wir durften uns prüfen. Heute morgens, als die Schwestern zusammen waren und nach den Themen, hatten sie ganz viele Fragen an Bruder Rudolf. Sie wollten wissen, wie geht das im Leben? Habe ich es gehört, ich war nicht dabei, so wurde es erzählt. Und es war schön. Deswegen wollen wir die Möglichkeit geben, vielleicht hat jemand irgendeine Frage. Dann dürft ihr die Frage heute stellen. Wir wissen nicht, wann noch so eine Möglichkeit kommt. Wir geben euch auch ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Deswegen werden wir einen Vers singen. Und nach dem Vers, wenn irgendjemand eine Frage hat, dann kann man auch diese Frage stellen. Es gibt so ein schönes Lied, ich glaube, das heißt, ich bin jung und ich bin frei von den Sünden Sklaverei, ja? Dass wir mal einen Vers mit dem Chorus singen. Der Mutigste beginnt.
Ja, vielleicht gerade noch ein ganz kurzes Zeugnis zu diesem Lied. Wisst ihr, ich habe mich ja aus der Welt bekehrt. Und zwar erst mit 30 Jahren. Und das heißt, dass ich viele Jahre in Finsternis und Sünde gelebt habe. Ohne Gott, ohne ein Ziel vor Augen. Dass mir viele Dinge erst im Nachhinein bewusst wurden. Und dass ich viele kostbare Jahre meines Lebens im Grund verschwendet hatte. Nun, das war auch ein Stück so Fügung Gottes. Ja, ich habe eben erst spät zu dem Herrn Jesus gefunden. Aber ich wollte euch einfach noch einmal ermutigen, es ist ein großes Vorrecht, das ihr vielleicht nicht immer so ganz schätzt, wenn man in einer christlichen Familie, in einer guten christlichen Gemeinde aufwachsen kann, wenn man schon früh die Gelegenheit hat, dem Herrn Jesus sein Leben zu übergeben und sein Leben nach den Maßstäben der Gottesfurcht zu führen. Wie gesagt, manche denken vielleicht, oh, das schränkt mich ein, vielleicht hätte ich doch lieber mehr Freiheiten. Aber ihr Lieben, wenn ihr einmal später zurückdenken werdet, dann werdet ihr Gott noch danken dafür. Für die Gemeinde, in der ihr sein dürft, wo das Wort Gottes klar gepredigt wird. Für die Eltern, die ihr haben dürftet. Für die Jugend, die ihr haben dürftet. Seid dafür dankbarer. Und seht, es ist nicht toll, wenn man sein Leben fern von Gott in Finsternis und Sünde Jahr um Jahr zubringt. Das ist eine große Not und es ist ein Segen, wenn man schon als junger Christ wirklich Frucht bringen kann für den Herrn. Das nur so, weil mich dieses Lied da auch selber ein bisschen bewegt und angesprochen hat. Ja, jetzt Raum frei für eure Fragen. Okay, ja, mache ich gerne, aber erstmal die Frage, wenn da eine ist.
Wir haben mit der Jugend ein Buch, also ein Bücher, das heißt Jugend für Christus und das wurde mal überarbeitet, weil charismatische Lieder drin waren. Können Sie vielleicht nochmal für uns alle jetzt mal einfach sagen, die Merkmale von den charismatischen Liedern, weil das ist, glaube ich, nicht jedem bekannt und dass wir da ein bisschen mehr aufpassen können.
Aha. Ja gut, ja, das ist eben so eine Sache, die eigentlich fast überall in irgendwelchen christlichen Jugendkreisen, auch von konservativen Gemeinden, irgendwie reinsickert. Ja? Diese Lieder sind eben sehr, sagen wir mal, Ohrwürmer, sehr populär, sehr ansprechend für das Fleisch. Sie bestehen im Prinzip aus Pop- und Rockmusik, die eben für christliche Zwecke angepasst und ein bisschen umgeformt wurde, haben aber im Grund eben auch diese dämonische Wirkung einer gewissen Euphorie und Trance. Also wenn die im charismatischen Zusammenhang gesungen werden, dann sind es Lieder, die die Menschen öffnen für diesen charismatischen Irrgeist. Und jede charismatische Versammlung beginnt mit 20 Minuten bis zu einer Stunde Lobpreis. Das heißt, bevor dieser falsche Geist mit Wunderheilungen, mit Dämonenaustreibung, mit Prophetien wirkt, wird zuerst mal die Stimmung geschaffen durch diese Lieder. Ja? Und wenn die Leute dann alle so da sind und alle passiv ihr Verstand ausgeschaltet unter diesem Geist sind, dann fangen diese Geisteswirkungen an von den Charismatikern. Ja? Und deswegen, diese Lieder sind eigentlich eine geistliche Droge. Die sind etwas Gefährliches, weil sie letztlich ein falsches, ekstatisches, gefühlsorientiertes Christentum propagieren, auch die falschen Lehren der Charismatiker, so eine Geistesausgießung, eine große Erweckung. Ich will dich fühlen, ich will dich spüren. Da gäbe es jetzt viel zu sagen. Ich habe ja da so eine Broschüre da verteilt. Ich hoffe, einige haben sie auch genommen über charismatischen Lobpreis. Es ist eine große geistliche Verführungsgefahr. Und die Jugendgruppen und Gemeinden, die diese Lieder regelmäßig gesungen haben, die sind regelmäßig abgedriftet, auch in die charismatische Strömung selber. Ja, irgendwann mal werden die jungen Leute süchtig nach sowas und irgendwann mal haben sie auch den Wunsch, Charismatisches zu erleben und dieser falsche Geist verführt sie immer mehr, bis sie schließlich weggehen und eben dann in solchen Kreisen enden, wo dann die Leute umfallen, wo Disco getanzt wird morgens, Hip-Hop-Disco am Sonntagmorgen und es als Lobpreis für Gott verkauft wird. Und das hat oftmals kein Ende bis in die ganz extremen Richtungen. Ja? Und deswegen warne ich vor dieser Musik. Kennzeichen, gut, das ist vom Grundsatz her eben auch Pop- und Rockmusik, verbunden mit mehr oder weniger biblischen, meistens eben unbiblisch auch verfälschten Texten. Und die Pop- und Rockmusik ist eigentlich auch die Hauptgefahr da drin. Ja? In verschiedener Auswirkung, manchmal hart, manchmal soft, aber es sind eben diese Verführungsklänge, die auch in der weltlichen Popmusik zu hören sind. Und das ist das entscheidende Merkmal. Ja, da gibt es so Spezialitäten, Synkopen und solche Sachen. Da bin ich aber absolut unmusikalisch und nicht gebildet in der Hinsicht. Da gibt es zum Beispiel den Adolf Graul oder auch den Roger Liby, die haben darüber auch von der musikalischen Seite sehr bemerkenswerte und wichtige Sachen gesagt, aber da fühle ich mich also unzuständig. Ja. Was mein Kriterium ist, ist die Herkunft von charismatischen Liedermachern, Lobpreisleitern oder charismatischen Musikverlagen. Das ist die Grundlage auch der Liste, die ich da mal aufgelistet habe von so etwa 1000 populären charismatischen Lobpreisliedern. Und die sollte man einfach deswegen meiden, weil auch von einem faulen Baum keine gute Frucht kommen kann. Ja? Das ist so der Vorschlag, den ich habe eben auch gerade für das geistliche Unterscheidungsmerkmal, wie man charismatische Lieder erkennt und abgrenzt. Ja? Da war auch noch mal eine Frage.
Sie haben gerade gesagt, dass es amerikanische Autoren gibt, die so verflachtes Christentum propagieren. Ja. Ich habe so ein Buch von Max Lucado. Was gibt es sonst für Autoren, die man jetzt meiden sollte?
Da könnte man jetzt einige zig Namen nennen. Also Philip Yancey zum Beispiel ist auch so ein Autor, der einfach den Leuten seelisch schmeichelt. Gary Chapman, die 5 Sprachen der Liebe, ist auch eigentlich ziemlich viel Psychologie dabei und wenig biblische Substanz. Ganz gefährlich ist Sarah Young. Ich hoffe ja nicht, dass das bei euch gelesen wird, aber vielleicht doch. Ja, diese Sarah Young zum Beispiel ist eine Charismatikerin, denke ich. Die hat praktisch gesagt, Jesus sei ihr erschienen und hätte ihr praktisch Botschaften diktiert. Ich hoffe, da leuchten bei euch Alarmglocken auf, ja? Und diese Botschaften sind, du bist so toll, ich bin ganz verliebt in dich, ja? Primitive Dinge, ja? Wo richtig das Fleisch geschmeichelt wird. Und das kommt von einem dämonischen Geist, der dieser Frau erschienen ist als Jesus und diktiert ihr praktisch neue Gottesworte, ja? Und zwar eben nicht, wie der Herr, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und verleugne sich. Nein, nein, der sagt, du bist toll so, mach weiter so. Ja? Und das ist der Teufel, der das sagt. Das ist nicht Gott. Ja? Und so gibt es eigentlich noch eine ganze Menge. Ja? Da gibt es zum Beispiel Jamie Buckingham, der das Gebet des Jabez mal geschrieben hat. Ja? Es gibt sehr, sehr viele Autoren, die verdienen ihr Geld damit, dass sie praktisch den Leuten Legenden erzählen, nach denen ihnen die Ohren kitzeln. Ja? Das ist 2. Timotheus 4. Leider. Ne? Ich müsste mal eine Liste machen von solchen Autoren, die wäre ziemlich lang. Man kann einfach sagen, fast alles, was aus Schulte und Gerd, Brunnen, Brockhaus, Hensler kommt, ist heute Schrott. Fast alles, was aus Amerika kommt, bis auf vielleicht 5% der Autoren, kann man eigentlich vergessen. Es ist nicht mehr biblische Christusnachfolge. Ja? Das ist also ganz traurig, aber es ist wirklich nicht untertrieben. Es ist manchmal haarsträubend. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr solche Dinge kennt, den Himmel gibt es echt. Ich hoffe, ihr habt es nicht gelesen. Ein 5-jähriger Junge hat einen Unfall und dann hat er angeblich eine Vision vom Himmel und sein Vater schreibt es auf und schreibt ein Bestsellerbuch, das Millionen eingebracht hat, 200.000 Auflage in Deutschland. Ja? Und dann beschreibt also dieses Kind den Himmel. Und das ist natürlich verlogen von vorne bis hinten. Ja, der Apostel Paulus war im Himmel, im 3. Himmel, und er hat gesagt, ich kann nichts drüber sagen. Ja? Also wenn Gott gewollt hätte, dass wir wissen, wie es im Himmel zugeht, dann hätte er es dem Apostel Paulus gezeigt und nicht irgendeinem Kind, was mal ein beinahe Nahtoderlebnis hatte. Ja? Und so kommen dämonische Botschaften, verdrehte, unbiblische Botschaften unter die Christen. Und das Schlimme ist, die gläubigen Christen lesen lieber Sensationsliteratur und schmeichelhafte Dämonenbotschaften von einem falschen Jesus als die Bibel, weil dort stehen nämlich herausfordernde Dinge drin, ernste Dinge. Ja? Versteht ihr? Das sind also ganz, ganz viele Sachen. Wie gesagt, gerade der Brunnen Verlag und der Schulte und Gerd ganz besonders, aber auch Hensler Brockhaus, die Stiftung Christliche Medien, die vertreiben fast nur noch Schrottbücher. Eldridge, der ungezähmte Mann, ja, auch so jemand, der praktisch letztlich sagt, wenn du dich ausflippst und wenn du wild bist und ungezügelt, dann bist du ein authentischer Christ. Ja. Das geht schon in die Richtung Emerging Church. Es gibt heute so viele Verführungsliteratur. Ihr solltet euch einfach wirklich von vornherein auf das Positive und Bewährte beschränken. Man kann gar nicht alles aufzählen. Ja? Joyce Meyer, Extremcharismatikerin, Fernsehpredigerin, ja, die schreibt auch Bücher, die tausendfach in Deutschland verkauft werden, und die predigt das Wohlstandsevangelium, ein Wohlfühlevangelium. Gott nimmt dich an, wie du bist, und du kannst auch so bleiben. Und das sind Teufelsbotschaften, ja, die Leute praktisch hindern an echter biblischer Nachfolge. Also seid da vorsichtig mit dem, was ihr lest, und prüft mal ganz genau, wird da wirklich gesprochen von biblischer Nachfolge. Not a Fan, das ist jetzt eine von diesen neueren Kampagnen, die unter jungen Christen im Westen rumgehen. Und da sagt zum Beispiel dann der eine, ja, bete doch mal drum, dass Jesus dir im Traum oder in der Vision erscheint, dann hast du bessere Gemeinschaft mit Jesus, wenn er dir erscheint und mit dir redet. Ja? Das ist spiritistische Irreführung. Ja? Der Herr Jesus redet nicht in Visionen und Träumen mit uns, sondern er redet durch sein Wort. Ja? Und genau das will man nämlich nicht. Ja? Weil sonst hätten ja auch die Verlage ihre ganzen Millionen Umsätze nicht. Wenn die Leute wirklich mehr in der Bibel lesen würden, dann würde diese ganze Unterhaltungsliteratur in sich zusammenfallen und es wäre eine wirtschaftliche Katastrophe. Aber letztlich, der Feind benutzt diese Dinge auch. Und jetzt sage ich mal was Unpopuläres. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, die vielen Romane und Erzählungen, Janet Oak, Band 432, wo irgendwelche romantische Liebesgeschichten erzählt werden, wo natürlich immer eine tolle Prinzessin einen super Prinz trifft und am Schluss heiratet. Ich glaube nicht, dass das geistlich wirklich erbaulich ist. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, Fiktion, erfundene Geschichten sind eigentlich eine veredelte Form von Lüge, und ich glaube nicht unbedingt, dass Gott es gebraucht, um Gläubige zu stärken. Erfundene Geschichten. Ja? Also auch das ist eine feine Form von der Bibel abzulenken. Ja? Ich weiß das Lesen wahrscheinlich, ich will gar nicht wissen, wer von euch alles das gerne liest und verschlingt und wie viele Bände in euren Bücherregalen stehen. Bei meinen Töchtern stehen auch Bände. Ja? Und ich habe ihnen das auch schon gesagt, dass das einfach nicht gesund ist. Ja? Gesund ist, wenn wir wirklich dem Herrn dienen und nachfolgen und die Bibel lesen und Bibelstudienbücher, Hilfen, Kommentare, Bücher, die wirklich zur Bibel hineinführen. Das andere, würde ich mal zumindest sagen, sollte man sich gut überlegen, wie viel man da auf seinem Diätplan hat. Ja? Wir ernähren uns, glaube ich, normalerweise sonst auch nicht von Sahneschnittchen und Schokoladenbonbons, sondern essen auch mal Schwarzbrot zwischendrin. Ja? Gesunde Sachen. Ja, zum Beispiel auch Heavenly Man, der Himmelsbürger, ist auch so eine Lügengeschichte von einem Pfingstler, der erzählt, dass angeblich ihm Organe nachgewachsen sind durch Wunder und Engel ihn aus Gefängnissen befreit haben. Der hat dasselbe erlebt wie in der Apostelgeschichte und hat auch Millionen gemacht, Bestseller geschrieben. Und dann haben Christen aus den chinesischen Hauskreisgemeinden haben geschrieben, dieser Mann ist ein Lügner und Betrüger und ein Pfingstler, passt auf, der sagt nicht die Wahrheit. Ja? Also da wird auch manches gelogen und übertrieben, einfach damit man eine sensationelle Geschichte hat, die sich als Buch verkauft. Ja.
Was halten Sie von dem Andachtsbuch Neues Leben?
Andachtsbuch? Kenne ich nicht, nee.
Neues Leben, das sind ganz verschiedene Autoren oder halt ja. Prediger, die das...
Kann ich nicht sagen. Also wie gesagt, ich kenne natürlich auch bei weitem nicht alles. Ich denke nur einfach, es ist gut, wenn man sich vom Positiven her auf das beschränkt, was wirklich bibeltreue Gläubige empfehlen und was wirklich auch in bibeltreuen Verlagen rauskommt. Ja, das wird mal das Gericht Gottes zeigen, was für eine Sündenflut und Sündenlast die meisten christlich genannten Verlage auf sich laden. Das wird einmal ein böses Gericht Gottes geben. Weil letztlich ist es oft schlichte Profitsucht. Ja? Man weiß ganz genau, wenn ich einen Bibelkommentar verkaufe, da verkaufe ich 1200 Stück. Wenn ich so einen Schundroman verlege, da kann ich 50.000 innerhalb eines Jahres verkaufen. Ja? Und es ist ganz viel auch Geldmache dabei. Ja? Und es wird aus finanziellen Gründen, werden bestimmte Dinge gepusht und gedruckt. Und es gibt wenige Verlage, die wirklich darauf achten, dass das, was sie vertreiben, auch geistlich gesunde, erbauliche Literatur ist. Ja? Zum Beispiel Samenkorn, es gibt so manche, die versuchen wenigstens eine Auswahl zu treffen und fragen da auch Brüder, was ist da gut. Aber ganz viele verkaufen einfach das, was viel Geschäft und Geld bringt. Und das ist sehr, sehr traurig.
Ja, gibt es noch Fragen? Nutzen wir die Zeit aus.
Ich habe auch eine Klassenkameradin, die war früher auch gläubig, aber die ist sich jetzt ziemlich selbstsicher, dass das, was ihre Geschwister und sie gemacht haben, ihre Grenzen halt von den Eltern, also dass sie nicht mehr auf die Eltern hören und so, die ist sich ziemlich sicher, dass das alles richtig war und so, und hat mir jetzt auch in der Schule gezeigt, ja, das ist ein gläubiger Film, ey, den musst du auch mal gucken. Dann habe ich gesagt, ja, bei uns ist eigentlich so, es gibt keine gläubigen Filme und ich bin auch fest davon überzeugt. Das konnte sie so gar nicht verstehen, aber ich wusste nicht, wie ich das erklären sollte, weil ich habe auch irgendwie gesagt, das ist auch Zeitverschwendung auch irgendwo. Ja. Ja. Aber ich konnte es ihr nicht so genau erklären, weil sie sich ja auch ziemlich sicher war, was sie gemacht hat.
Naja, freilich, die sind sich dann oft sehr sicher. Ich sehe das ganz genauso, es gibt keine gläubigen Filme. Ja? Ich meine, das ist ein großes Problem, dass eben, wenn man mal ganz nüchtern sieht, ja, die Bibel zeigt in der Offenbarung zwei Dinge. Gott redet durch das Wort und der Satan verführt die Menschen durch das sprechende Bild. Ja? Einfach mal zum Nachdenken. Gott redet durch das Wort zu den Herzen und Gewissen. Der Satan redet durch das Bild zur Fantasie, zur Seele und den Emotionen und steuert über diese Dinge die Leute. Ja? Ein gut gemachter Film, das gilt übrigens auch für christliches Fernsehen, für die Fernsehprediger, kostet Hunderttausende bis Millionen Euro. Ja? Dahinter steckt eine Industrie, die nicht vom Glauben und von dem Wunsch geprägt ist, Gott zu verherrlichen, sondern Geld zu machen und die Menschen letztlich auch ein Stück in ein leichtfertiges, oberflächliches Christsein hineinzuverführen. Ja? Und ich denke, es ist das Allerbeste, wenn wir uns mit dem Wort beschäftigen und das sprechende Bild so weit wie möglich meiden. Ja? Wenn wir mal einen Film anschauen über die Ozeane, ja, über Schöpfung, über Tierwelt, das ist, denke ich, auf einer ganz anderen Ebene. Ja? Das, was man auch in der Schule vielleicht an Sachfilmen sieht, aber diese fiktiven Filme, die ja auch wieder ein Stück Lüge sind, ja, irgendwelche Storys, die man, ein Schauspieler, der Jesus spielt, der, einer der schrecklichsten Filme, die ich mir vorstellen kann, ist der Jesus-Film, der sogenannte, ja, würde ich nie im Leben anschauen. Sonst habt ihr, wenn ihr die Evangelien lest, immer diesen verlogenen, langhaarigen Schauspieler da vor Augen, der ganz gewiss nichts mit dem Herrn Jesus zu tun hat. Und es sind lauter Dinge, die waren 100% nicht so, wie sie in dem Film sind. Ja? Und so gibt es ganz, ganz viel Schund. Und es ist sehr, sehr wertvoll, wenn man sich davon einfach fernhält und sich gar nicht belastet. Natürlich, wenn jemand so einen Weg gegangen ist, dann ist er erstmal ein Stück verblendet. Das kann man ihm wahrscheinlich gar nicht bewusst machen. Ja? Aber das kann man ihm vielleicht sagen. Überleg mal, wer spricht durch das sprechende Bild und wer redet durch das Wort. Es steht geschrieben. Ja? Und dann kann man sich überlegen, was wirklich profitabel ist, nämlich sich mit Gottes Wort beschäftigen und mit biblischer Literatur, die zu Gottes Wort hinführt. Das erbaut. Ja, ihr Lieben, wir wollen das nicht hinausziehen. Wenn keine Fragen mehr sind, denke ich, dass wir hier Schluss machen. Ja? Ich bedanke mich herzlich für eure Aufmerksamkeit, für eure Fragen auch. Das ist immer schön. Man merkt, dass einige mitdenken. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen Gottes Segen auf dem Weg in der Nachfolge dem Herrn Jesus nach.